Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tiltit. Ich bin Susanne
und ich bin Ute.
Und heute haben wir mal einen besonderen Gast, nämlich Philipp Kabi. Philipp, ich freue mich, dass du Zeit für uns hast.
Ich freue mich ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und Philipp ist nämlich der Mann unserer Gründungspräsidentin Andrea Kabi. Und das interessiert uns gleich mal ganz besonders, wie das eigentlich ist, der Mann so einer Gründungspräsidentin zu sein, die viele Jahre unseren Sonntagclub ganz verantwortlich geführt und geleitet hat und da sich ja sehr intensiv gearbeitet hat. Und das interessiert uns natürlich, wie du das erlebt hast. Und du bist gebürtig aus Belgien, hast Medizin studiert und warst Chefarzt und ärztlicher Direktor der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie hier im Marienkrankenhaus. Und zu dieses ganze Thema Psychiatrie, Kinder- und Jugenderkrankungen, das interessiert uns als zweites. Darüber würden wir auch gern sprechen. Aber Philipp, stell dich doch erstmal ein bisschen vor und erzähl uns ein bisschen was über dich.
Ja, also sehr viel mehr als das, was du schon gesagt hast, habe ich ja nicht zu bieten, außer dass das Marienhospital in Papenburg steht und inzwischen, ich hatte das ja bei Null sozusagen angefangen und am Ende waren es dann stattgeplante 93 Betten. Sodass das schon eine große Rolle spielt in der Versorgung der Gegend, weil wir weit und breit die einzige Kinder- und Jugendpsychiatrie waren. Du hast auch gesagt, ich bin Belgier, das stimmt auch und bin ich es auch geblieben. Mhm. Und das heißt, ich bin es immer noch. Und das finde ich insofern schön, weil die Belgier berüchtigt sind um ihre Kompromissfähigkeit und immer irgendwelche Wege finden, um Dinge zu lösen. Immer auch so ein bisschen am Rande, aber auch im Stillen, sodass die Belgier immer nicht so auffallen. Kommt auch dazu, dass besonders die Flamen sehr viel Wert darauf legen, dass man nicht hört, dass sie Ausländer sind. Deswegen, wenn man eine Sprache lernt, dann sollte man die schon fast perfekt sprechen. Und deswegen war mir das auch ein Anliegen. Ansonsten bin ich immer noch so ein bisschen, auch wenn ich schon Privatier bin, in der Verbandsarbeit tätig, was einerseits die systemische Gesellschaft, Psychotherapie betrifft, aber auch was die Leitlinienentwicklung der unterschiedlichen Krankheitsbilder betrifft, die alle 5, 6 Jahre neu gemacht werden müssen. Das heißt, festgelegt, wie muss eine Behandlung denn sein, damit sie sozusagen regelkonform ist. Das ist alles auch kein Muss, sondern das ist für, wenn es mal zu Rechtsstreit kommt, eine gute Orientierung.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist Belgier, die Belgier sind kompromissfähig. Ich schließe daraus, dass das für dich auch gilt, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht erwähnt. Und das war wahrscheinlich eine gute Eigenschaft, Andrea auch in ihrer langen Sonntagszeit zu begleiten. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war da deine Rolle? Das war, glaube ich, sehr zeitintensiv, was sie gemacht hat.
Ja, das war sehr zeitintensiv, weil Andrea hatte die Idee, bin ja immer schon Rotarier gewesen und sowas Ähnliches wollte sie für Frauen, aber auch bezogen auf Frauenthemen und die weibliche Position innerhalb der Gesellschaft und so machen. Ja, und dann haben wir ein bisschen gesucht und geguckt, da habe ich, bin ich ja immer noch stolz drauf, Zonta entdeckt. Das war ja dann für uns erstmal so eine amerikanische Geschichte, aber da haben wir dann ja auch ganz schnell rausgekriegt, dass das in Europa auch schon verbreitet ist. Und dann hat Andrea dann angefangen, andere Sonntagclubs zu kontaktieren, ist dann auch da gewesen, hat viel Informationen sich geholt, hat sich da gut ausgetauscht. Von der anderen Seite war es denn aber auch so, dass wir gerätselt haben, ja, aber wo ist denn dieser Club, wenn wir einen machen? Emsland und Ostfriesland und die ganze Küstengegend. Der nächste Club ist ja in Oldenburg, wenn ich das so richtig sehe.
Genau.
Das ist ein großes Gebiet. Und parallel dazu entwickelte sich glaube ich, die So-Optimisten in Papenburg und Leer. Und dann gab es auch Kontakte auch mit einzelnen Frauen im Emsland. Da gab es zwar Interesse, aber nie so richtig, wir treiben das voran. Das war hier in Ostfriesland ganz anders. Und ab da lief das eigentlich. Das hat dann noch das war ein langer Prozess, bis alles dann so zusammen war, bis man dann auch die Charterfeier machen konnte. Und das war sehr spannend und sehr aufregend. Und das war eine Zeit, die von Kreativität von allen Seiten geprägt war. Und ist ja auch was sehr Gutes daraus geworden. Daher, das war richtig gut.
Ja, toll. Gab es auch mal so Situationen, wo du deine Entdeckung Zollntal verflucht hast und gedacht hast, die Geister, die ich rief, ich werde sie nicht mehr los?
Also als dann die Drohung kam, es wird ja auch die Zollntal Boys geben.
Ja.
Habe ich gedacht, will ich das oder will ich das jetzt nicht? Weil ich bin doch schon eingebunden, aber das war dann harmlos. Am Anfang war da ein ganz anderer Drive, das ist aber ganz schnell zum Glück aus meiner Sicht wieder ein bisschen abgeklungen und ist auch gut so, weil ich glaube, Männer haben leider mit den Themen nicht so sehr viel zu tun und ich glaube, dass alle Zontien dann zu Hause dafür zuständig sind, die Zonta-Tätigkeiten ihrer Frauen zu unterstützen. Mhm. Und das finde ich gut.
Aber das ist ein wichtiges Stichwort. Ne? Männer haben mit diesen Zonta-Themen nichts zu tun. Ich glaube, das ist gerade ein großer Irrtum. Ne? Wenn wir gesellschaftlich wirklich weiterkommen wollen, dann brauchen wir eben gerade die Männer. Deswegen auch der Gedanke, jetzt einfach mal ein paar Zonta-Männer oder Männer von Zonta-Frauen einzuladen und deren Perspektive auf die Themen zu erfragen.
Ja, ja. Es ist umgekehrt, was ja interessanterweise auch so, dass ziemlich zeitgleich Rotary sich für Frauen öffnete. Das war schon so, aber das durfte nicht sehr breit getreten werden. Und dann hat aber Rotary International gesagt, so ab sofort machen wir das jetzt. Und da war ich auch gerade Präsident. Da war ich, das war dann interessant, ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen, mitzubekommen, wie dann die einzelnen Clubs damit umgehen. Da gibt es dann genau die Gegenbewegung. Das heißt, das ist ein Männerclub und da sind nur Männer. Punkt.
Ist, glaube ich, ein großes Thema von immer noch.
Von vornherein. Und also das finde ich erstmal gesellschaftlich interessant, sich das anzugucken. Was ich übrigens damals aus Amerika, ich weiß nicht, ob ihr das Schild, das große Zonta-Schild kennt, das große runde Blech.
Nee.
1,5 Meter Durchmesser, das war auch vor eurer Feiern fast immer dabei. Das habe ich aus Amerika besorgt.
Ach Mensch, aber da ist ja toll, dass wir dich jetzt nochmal haben. Da hast du ja wirklich eine ganz wichtige Rolle im Grunde für unseren Club, ne, dass du Zonta entdeckt hast. Zonta, muss man ja einfach sagen, inzwischen ist es ja ein bisschen anders, hat ja nicht so eine große Sichtbarkeit gehabt und vielleicht immer noch ein Thema. Ja. Und wenn jetzt die
das hat sofort gepasst. Also für Ambea war das völlig klar, das ist genau richtig und genau da wollen wir hin. Also das war schon eine sehr gute Zusammenarbeit.
Ja, toll.
Muss auch da auch.
Ja, schön, dass ihr das so gemeinsam angeschoben habt und wir jetzt heute davon profitieren. Ja, vielleicht noch mal ein kleiner Themenschwenk, dass wir dich jetzt als Kinder- und Jugendpsychiater hier haben. Ich finde gerade 5 Jahre nach Covid, ne, wir reden ja im Moment überall, wird gesagt, vor 5 Jahren Covid begonnen, hat Covid auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in psychischer Hinsicht. Du hast gesagt, Mensch, das ist ja total klar. Aber vielleicht kannst du es einfach noch mal sagen, was sind da so die Langzeitfolgen, die Effekte, was beobachtet ihr da so?
Also, ist eine gute Frage. Grundsätzlich muss man erstmal festhalten, wir haben das relativ gut überstanden. Die Mehrheit hat es gut überstanden. Bei den Kindern und Jugendlichen, also die, die damals Kind waren, sind inzwischen jugendlich, stellt man schon fest, dass bestimmte Krankheitsbilder jetzt anders da sind, also ich sage bewusst anders da sind als vorher. Also es gibt Kinder, die sind durch die drakonischen Maßnahmen, die ja im Nachhinein ja alle nicht so richtig waren, mit Schulschließungen, Kindergartenschließungen und so, die sind aus dem Netz rausgefallen. Das heißt, die haben den Anschluss verloren und das wurde zwar zu Hause teilweise aufgefangen, man darf aber nicht vergessen, zu Hause sind die Stresspegel hochgegangen. Weil es ist ja ein Luxus, das stellte sich dann ja immer mehr heraus, sowas wie einen Garten zu haben. Oder nicht eine Vier-Zimmer-Wohnung zu haben, wo man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Also das hat vielen Familien zu einer extremen Belastung geführt, wovon die sich zum Teil heute noch erholen. Und das heißt, es hat gerade im psychosozialen Bereich zu einer massiven Umwälzung geführt, dass Kinder und Jugendliche, als sie dann wieder in die Klasse gehen sollten, gar nicht mehr wussten, wie das geht. Das heißt, die rausgefallen waren, hatten dann auch noch wieder Probleme, wieder reinzukommen. Weil also, wenn man nicht über eine gewisse Resilienz verfügt hat, dann war man ganz schnell an Grenzen. Und Eltern also wolltest du was fragen?
Ja, ganz kurz. Also das heißt, die Sozialkompetenz ist abhanden gekommen oder was oder dass sie sich nicht mehr integrieren können oder was waren denn die Symptome direkt?
So, damit ein Kind sich entwickelt, braucht es ja nicht nur zu Hause, Mutter, Vater, Kind, sondern auch ein Netz drumherum. Und wenn dieses Netz plötzlich wegfällt, also beste Freunde waren von heute auf morgen weg, Omas und Opas waren von heute auf morgen weg, war alles weg. Das heißt, man musste sich in der Phase, wo man dabei war, sich nach außen zu entwickeln, plötzlich wieder sich nach innen entwickeln. Das führt zu Entwicklungsverzögerungen, emotionale, also eine psychoemotionale Entwicklungsverzögerung. Das heißt, dass die Kinder 2 Jahre später wieder angefangen haben, wo sie 3 Jahre zuvor schon waren.
Ich finde
Ja.
es spannend, diese Generation, so beobachte ich es und ich sprach gestern mit jemandem, kommen ja jetzt auch in den Arbeitsmarkt. Und ich finde es durchaus interessant, ich weiß nicht, ich habe natürlich nur einen kleinen Einblick, aber dass ich meine zu beobachten, dass so dieser Kontakt mit Menschen, mit Kunden, mit Belastungssituationen, was für viele davor eigentlich ganz selbstverständlich war, dass das durchaus schwieriger geworden ist. Ist das eine subjektive Beobachtung oder würdest du sagen, ja, das kann durchaus sein, dass das Langzeitwirkungen auch hat, die am Arbeitsmarkt spürbar werden?
Also das sehe ich eindeutig so. Also wir haben es mehr mit Jugendlichen, da sind wir tatsächlich jetzt bei Jugendlichen zu tun, die Schwierigkeiten haben, sich in Arbeitsprozessen nicht nur vom Ablauf her, sondern von wie gehe ich mit anderen Menschen um? Was ist ein Team?
Genau.
Was ist das überhaupt ein Team? Und sich da schwer tun, da reinzukommen und auch den Rückhalt nicht haben, weil wenn man Probleme hat, sich in einem sozialen Netzwerk zusammen zurechtzufinden, baut man auch keinen Freundeskreis auf, weil man vornherein belastet ist und durch ja viele Probleme, die es in der Vergangenheit gab und dadurch, dass die anderen natürlich auch eher wieder zurückhaltend sind. Das heißt, es wird dreifach so schwer. Und das darf man nicht unterschätzen. Von der anderen Seite, jetzt mehr der körperliche Bereich, es gibt natürlich auch bei Kindern und Jugendlichen sogenannte Long-Covid-Verläufe, wo gar nicht, also gesundheitlich nicht mehr auf den Damm kommen. Und auch das ist ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Wir kriegen viel Erwachsene mit, die unter Long-Covid leiden, die gehen auch in die Öffentlichkeit, aber Kinder und Jugendlichen nicht. Das heißt, die leiden so vor sich hin, verstehen die Welt nicht mehr, verstehen auch sich selbst nicht mehr und haben auch dadurch Schwierigkeiten, sich da wieder einzuleben. Und das fand ich, also wenn man das verlaufsgeschichtlich sich anguckt, hat es das nie gegeben. Die ganze Welt plötzlich auf sich gestellt war. Jeder Einzelne auf sich gestellt war. Diese Pause in Entwicklung, psychosoziale Entwicklung, in gesellschaftliche Entwicklung, hat bis auf die Umwelt, die hat sehr davon profitiert, aber ansonsten ist alles stehen geblieben.
Also im Grunde so ein bisschen so eine Pausetaste eigentlich. Ne? Mich interessiert nochmal vielleicht auch gerade so als Arbeitgeberin, hast du einen Tipp, wie kann man junge Erwachsene, die jetzt in den Arbeitsprozess kommen und die einfach diese Geschichte mit sich bringen, wie kann man mit denen umgehen? Wie kann man die unterstützen, resilienter zu sein, vielleicht auch mit Druck umzugehen, der natürlich im Arbeitsprozess da ist, wieder in Kontakt gehen zu können?
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, erstmal ein offenes Ohr zu haben und zweitens auch sich interessiert zu zeigen, das noch ein bisschen mehr als nur ein offenes Ohr haben. Damit die nicht in so eine Position kommen, sich gleich wieder rechtfertigen zu müssen, sondern dass sie die Möglichkeit bekommen, auch mal ihre Situation darzustellen, wenn sie das denn möchten. Das möchten ja auch nicht alle, aber das wäre zumindest schon mal eine Einladung. Und nicht eine Hürde, worüber man springen muss. Zweitens ist es wichtig zu gucken, was brauchen diese Menschen im Arbeitskontext, Schulkontext oder Unikontext, worüber vorher gar kein Mensch gedacht hat, dass das erforderlich ist, dass es Menschen gibt, die nicht gelernt haben, in so einem größeren Kontext zurechtzukommen. Und das müssen dann wieder die Arbeitgeber, die Institutionen sich nochmal zu Gemüte führen, dass es da eine kleine Gruppe an Menschen gibt, die nicht die Gelegenheit hatten, sich das anzueignen.
Kann man da nachholen?
Und das müssen wir jetzt alles noch tun.
Ne, das passiert ja typischerweise in einer bestimmten Entwicklungsphase. Und kann man das, wenn man das in dieser Phase, weiß ich nicht, was vielleicht die Altersgruppe ist, aber wenn man das verpasst hat, dieses in Kontakt kommen, auch in unmittelbaren Kontakt kommen, sich mit Reaktionen des Gegenübers auseinanderzusetzen, kann man das nachholen oder bleibt das ein Schwachpunkt?
Also die Frage, die davor steht, ob man das nachholen kann, ist, möchtest du das nachholen?
Ja.
Und das ist immer die Falle, grundsätzlich bei vielen Krankheitsverläufen, dass wir denken, die brauchen doch Therapie. Oder brauchen Unterstützung. Wir haben aber nicht geklärt, ob sie das wollen.
Ja, da hast du recht.
An der Stelle, gerade bei Covid-Verläufen, steht das davor, weil man darf ja nicht vergessen, man hat ja eine Strategie entwickelt, damit zurechtzukommen. Wird denn damit wieder in Frage gestellt?
Ja, spannender Punkt.
Das Risiko ist, dass sie nochmal das Gleiche erleben, als das, was sie schon erlebt haben. Wichtig, da nochmal ganz genau hinzugucken, um mit den Leuten darüber zu sprechen, wie es denen so geht und wie sie überhaupt über diese Corona-Zeit gekommen sind. Weil das sind nicht nur die jetzt die Neueinsteiger, sondern das waren auch die Kinder, die damals mit 2 oder 3 im Kindergarten waren. Die sind jetzt in der Grundschule. Ja? Da stellt sich die Frage. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die mir zu schnell abgehakt wird. Jetzt wird von fulminanten Verläufen von Menschen, die überhaupt ihr Leben nicht mehr geregelt kriegen. Aber dazwischen gibt es noch eine Gruppe von Menschen, die so vor sich hin krebsen.
Kannst du vielleicht kurz nur, dass man das einordnen kann, sagen, von wie viel Prozent reden wir denn hier? Einer Generation oder einer Altersgruppe oder wie würden wir das fassen wollen?
Also ich würde sagen, eine Generation wird davon gebeutelt sein, dauerhaft gebeutelt sein. Aber das ist dann das generationelle, gesellschaftliche Problem. Wie viele einzelne Menschen das betrifft, da wäre ich sehr vorsichtig mit Zahlen. Und ich wäre so bei 3-5%.
Okay. Lass uns vielleicht noch mal auf ein anderes Thema gucken, was ich sehr, sehr spannend finde. Wir beschäftigen uns bei Zonta ja viel damit, dass Dinge auf Männer ausgelegt sind. Also, weiß ich nicht, Verkehrssysteme oder was auch immer. Und im Vorgespräch haben wir besprochen, dass auch die Klassifikation psychischer Erkrankungen auf Jungen ausgelegt ist, obwohl die Symptome bei Mädchen und Jungen sehr unterschiedlich sind, so habe ich es verstanden. Vielleicht, also das finde ich total spannend, dass dort auch so ein Bias deutlich wird. Vielleicht kannst du das einfach noch mal ein bisschen genauer erzählen.
Ja, also ich kann das vielleicht am besten anhand von depressiven Verläufen, ADHS-Verläufen oder so sagen. Wenn man genau hinguckt, wie gehen Mädchen mit Problemen um, wie gehen Jungs mit Problemen um? Die haben schon sehr unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Bedeutet, wenn sie eine Erkrankung haben, haben sie auch da unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Bisher wurde aber in den ganzen Diagnostikmanualen immer nur gesehen, es gibt ein Krankheitsbild und das ist so und so und so und so. Und da wurde nicht unterschieden zwischen Männlein und Weiblein. Es wurde sich aber bei der Beschreibung orientiert an Männer. Da sind dann die Frauen bzw. die Mädchen hinten weggekippt.
Das ist darf ich kurz fragen, das ist aber ja eine historische Entwicklung, oder?
Es ist eine Entwicklung, also man muss immer gucken, ab wann wird andersrum gedacht. Und das ist eine Entwicklung der letzten 5-6 Jahre.
Also wenn ich jetzt mal so laienhaft drauf gucke, dann würde ich mir jetzt vorstellen, weiß ich nicht, Mädchen ziehen sich vielleicht, musst du mich bitte korrigieren, aber ziehen sich vielleicht zurück und ADHS wird aber festgemacht an, weiß ich nicht, störendem Verhalten von Jungen oder so. Ist das ganz laienhaft richtig ausgedrückt oder?
Es ist ein bisschen pauschal, aber es trifft es schon. Eine Depression bei Mädchen verläuft anders als eine Depression bei Jungen. ADHS bei Mädchen, also es gibt diese Kernsymptome natürlich auch, aber in wesentlich weniger ausgeprägtem Maße, als das bei den Jungs der Fall ist. Eklatante ADHS-Verläufe, also der Zappel-Philipp ist ja nicht umsonst ein Junge. Ne? Das war nicht die Zappel-Philippine, die ist ja sehr viel später gekommen. Das ist etwas, was sich durch die ganze Geschichte sozusagen durchgezogen hat. Also Zappel-Philipp, das war ja der Jahr 1800, ne? Als Kollege Hoffmann das Büchlein da gezeigt hat, da gibt es kaum Mädchen in der Hauptrolle.
Aber die Frage, die sich jetzt anschließt, um im Bild zu bleiben, ist ja, ob die Philippine dann auch zappelt oder ob die andere Symptome hat.
Die zappelt auch, nur anders.
Und was ist der Unterschied? Erzähl mal.
Also Mädchen sind mehr in sich. Auch eine Pauschalisierung natürlich. Aber Mädchen machen Dinge mit sich aus. Jungen gehen nach außen, wenn denen was nicht gefällt. Das heißt, Hyperaktivität wird bei Jungen ganz anders aussehen als bei Mädchen. Mhm. Also Mädchen werden sind genauso impulsiv zum Beispiel nur im Denken. Die Jungs im Handeln und im Denken. Und warum das nicht früher aufgefallen ist, ist, es hat natürlich auch eklatant auffällige Mädchen gegeben. Die waren dann immer so diejenigen, die dann davon abgelenkt haben, dass der Großteil der Mädchen das anders macht. Und da hat die Wissenschaft sich ein bisschen so reinlegen lassen, um es mal so zu sagen, durch das, was sie da gesehen haben. Und man darf auch nicht vergessen, dass wenn man etwas sehen will, dann sieht man es. Mhm. Wenn man es nicht sehen will, dann sieht man es nicht.
Aber das heilt im Umgang, also wenn ich mich jetzt reindenke, was hat das für Konsequenzen? Dann würde das ja bedeuten, wenn die Klassifikations, ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, Schemata oder so etwas, wenn die auf die Symptome von Jungens abstellen, dann würde das ja bedeuten, dass Mädchen, die diese Symptome nicht zeigen, weil sie andere Symptome zeigen, im Zweifel auch nicht behandelt werden könnten.
Genau. Die Statistik sagt, ADHS 2/3 Jungs, 1/3 Mädchen.
Ach, interessant. Und was hat das wiederum zur Folge? Die Mädchen werden nicht behandelt und bleiben krank? Oder was? Wie muss ich mir das vorstellen?
Die werden nicht behandelt, genau. Weil sie die Kriterien nicht erfüllen, die ja aber allerdings für eine andere Geschlechtsgruppe gemacht worden sind.
Und du hast ja also gesprochen, dass du auch in dieser Kommission bist für Leitlinien. Ist das denn auch ein Thema, dass ihr da jetzt sagt, okay, wir müssen das unterschiedlich bewerten und aufführen?
Zunehmend wird das ein Thema, dass man nochmal genau guckt, wie sieht das bei den Mädchen anders aus als bei den Jungen und müssen wir dann unsere Behandlungskonzepte anpassen. Das fängt gerade alles an. Das heißt, man darf nicht vergessen, bevor so ein Klassifikationssystem entsteht, da sind sehr unterschiedliche Interessen da vertreten, um sowas voranzutreiben. Ich möchte das jetzt nicht ausführen, aber das führt dazu, dass die Vorgaben kommen ja von irgendwo her. Das heißt, viel kommt aus den USA, da gibt es eine ganz andere Gesundheitsstruktur. Das heißt, die klassifizieren schon mal so anders. Und die Europäer sind dann diejenigen, die dann überlegen, übernehmen wir das oder übernehmen wir das nicht. Und deswegen gibt es hier das ICD-System und in den USA gibt es dann das DSM-System. Das würde jetzt auch wieder zu weit führen. Aber die Entwicklung ist eine Parallele. Also es gibt da einen guten Austausch. Und ich glaube, dass jetzt in 20 Jahren wird die Statistik.
Aber ich finde es spannend. Entschuldige bitte. Ich finde es spannend, dass wir im Jahr 2025 sind. Und jetzt sind wir wieder bei dem Bogen von Zonta, dass trotzdem auch im Jahr 2025 so ein Phänomen auch jetzt auftaucht. Ja. Und du sagst, Mensch, in den nächsten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren wird das verändert sein.
Das Interessante ist, wenn ich das noch ergänzen darf, als ich vor 40 Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie anfing, da war das auch schon Thema. Mhm. Ist aber nie vertieft worden. Es ist, ach, immer, spannend. Es ist immer an einem bestimmten Krankheitsbild festgemacht worden, dass das da so ist. Und das war dann damals die Depression. Die gibt es so als solche auch heute nicht mehr in der Klassifikationssystem. Da war da hieß es schon, die Mädchen machen alles mit sich aus, die haben eine ganz andere Form von Depressivsein als die Jungs. Da ist aber nicht geguckt, was in den anderen Krankheitsbildern ist. Und das ändert sich gerade.
Mhm. Lieber Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Wir fanden das, glaube ich, wir haben ja auch Frauen hier im Podcast. Jetzt haben wir mal so ein paar mehr Männer, das ist spannend. Mhm. Und dass du sozusagen der Gründungsvater genau, von unserem Sonntagclub bist, das war super spannend.
Gründungsboy, sagen wir es mal so.
Gründungsboy, genau.
Ich mag das Wort nicht so gerne.
Ich mag es auch nicht so gerne.
Ich finde, ihr seid
Also ihr seid die gestandenen Männer. Ja, genau. Also du und Andrea, ihr wart die Gründungseltern unseres Clubs. Und umso schöner, dass wir den Vater jetzt mal hier haben durften. Und ich fand dieser kleine Ausflug in die Kinder- und Jugendpsychiatrie jetzt gerade anlässlich des 5. Jahrestages des Beginns der Pandemie, fand ich super spannend. Herzlichen Dank, dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast, Philipp.
Sehr gerne.
Ganz schönes Wochenende und ganz liebe Grüße an Andrea.
Hi, danke schön. Schöne Grüße an die Männer, ne?
Tschüss.